Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Wachstum um jeden Preis ist ökologisch nicht mehr vertretbar. Aber ist so ein Wirtschaftskonzept auch sozial und attraktiv für die, die jetzt schon wenig haben? Damit beschäftigt sich ein großer Kongress. Wir schauen darauf, wie eingeschleppte Kleinlebewesen heimische Gewässer bedrohen. Und in unserer Serie zur Notfallvorsorge informieren wir darüber, warum eine Betreuungsverfügung wichtig ist. Wir beginnen aber mit Schweinehaltung. Die Ökobilanz von Schweinefleisch ist etwas besser als die von Rindfleisch. Aber die Haltung in vielen Großbetrieben wird von Tierschützern schon lange als problematisch beschrieben. Die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch hat dem Spiegel Filmaufnahmen überlassen, die verstörend sind. Eine Mutter von neugeborenen Ferkeln liegt leblos da, während ihre Kinder an ihr saugen. Andere Ferkel sind längst tot oder liegen im Sterben. Ist das typisch für die Branche oder nur eine Ausnahme? Zudem stellt sich auch die Frage, wie weit ein bekannter Bauernvertreter aus Schleswig-Holstein daran beteiligt ist. Dirk Andresen von der Interessenvertretung Land schafft Verbindung. Silke Hasselmann.
Eines möchte Sandra Franz, Sprecherin der Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch, vorweg klarstellen. Nicht der Verein habe im Juni das zweistündige, ungeschnittene Videomaterial aus dem Vorpommerschen Schweinestall erstellt.
Es sind keine Mitglieder von dem Verein, die das im Auftrag des Vereins machen, sondern es sind Aktivisten, Aktivistinnen, die uns das Material dann zur Verfügung stellen.
In diesem Fall spielte Arriva das Material Spiegel Online zu. Arriva vertraue diesen sogenannten Aktivisten zu 100%, dass sie in der Siedenbollentiner-Anlage nichts verändert, manipuliert oder dramatisiert hätten, sagt Sandra Franz. Brisant, ein Mitgesellschafter, heißt Dirk Andresen.
Dirk Andresen als Sprecher von der Bauernorganisation Landschaft Verbindung setzt sich eben politisch dafür ein, dass sich in der Landwirtschaft und auch in der Tierhaltung sich politisch nichts ändert. Er sagt, dort ist alles in Ordnung. Und wenn man sich dann eben mal anschaut, wie es in seinem Stall aussieht, dann wird ihm ganz klar, wie diese Tierhaltung aussieht, für die er sich dort einsetzt. Und das ist ein Kontrast, denke ich mal, der für die Öffentlichkeit sehr interessant ist.
Denn was die laut Sandra Franz ungeschnittene Aufnahme zeigt, sei eine typische Schweinezucht, wie man sie überall in Deutschland finde. Mit Sauen, die in körperengen Kastenständen die Hälfte ihres Lebens verbringen müssen, obwohl sie dort nicht einmal ihre Beine ausstrecken können, was in Deutschland erlaubt sei.
Auch wenn jetzt alle gesetzlichen Standards eingehalten werden, leiden die Tiere dort unglaublich. Im Abferkelbereich, wo die Sauen die Ferkel zur Welt bringen, findet man eben viele schwache, verletzte, verwundete, tote Ferkel. Auch das ist ganz normal in deutschen Schweinezuchten. Die Sauen wurden seit Jahrzehnten darauf gezüchtet, möglichst viele Ferkel zur Welt zu bringen. Und das hat zur Folge, dass auch viele schwache und kranke Tiere zur Welt kommen.
Laut Animal Rights Watch schaffen durchschnittlich 20% aller Tiere in den deutschen Schweinezuchtanlagen nicht das erste halbe Lebensjahr bis zu ihrer Schlachtreife. Eine Zahl, die auch von der Bauerninitiative Land schafft Verbindung in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt wird. Genau wie Dirk Andresen, der sich auf unsere Gesprächsanfrage hin nicht zurückgemeldet hat, mag man auch dort kein Interview geben. Doch am Telefon weist der Landessprecher Tino Steindke darauf hin, dass es sich bei dem Video um absichtlich nachts gefilmte Momentaufnahmen handeln dürfte. Denn dann seien keine Mitarbeiter da, die sich um die schwachen und kranken Tiere kümmern können. Nachtschichten im Schweinestall gebe es nirgends. Doch gerade in Andresens Schweinezuchtanlagen liege der Ferkelverlust mit 12% deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Auch die Interessenvertretung der bäuerlichen Familienbetriebe Freie Bauern will erklärtermaßen nicht schweigend zusehen, wie ein engagierter Berufskollege durch professionelle Hetze persönlich diffamiert wird. Zitat Ende. Reinhard Jung, Politikreferent der Freien Bauern und Biolandwirt aus Brandenburg, erklärte weiter in einer Pressemitteilung: Krankheit und Tod gehören zur Natur. Vergleichbare Bilder gibt es aus jedem Betrieb mit Tierhaltung, auch bei mir. Doch das spreche nicht für Dirk Andresen, sondern gegen die gesamte Branche, sagt die Schweineexpertin der Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch, Sandra Franz.
Wenn man sich diese Bilder anschaut, also jeder Mensch, der empathiefähig ist, der sieht doch, dass diese Tiere leiden und dass das nicht in Ordnung ist, so wie die gehalten werden. Und das haben auch Rechercheveröffentlichungen von uns gezeigt. Also der Unterschied zwischen Bio und konventionell ist sehr, sehr, sehr viel kleiner, als die Menschen sich das vorstellen. Also zum Beispiel auch im Biobereich dürfen Sauen in Abferkelgittern eingesperrt werden. Und die haben halt ein bisschen mehr Platz und ein bisschen Stroh. Und das macht halt trotzdem noch kein gutes Leben für die Schweine aus. Und ja, wenn eben dann ein Biohalter sagt, bei mir sieht, also es überall kann es so aussehen, ja, dann was soll man dazu noch sagen?
Agrarunternehmer Dirk Andresen will sich erst im Lauf der Woche äußern. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, dass die, Zitat, zahlreichen Kontrollen des Stalles in Vorpommern durch Bestandstierärzte, das Veterinäramt und unabhängige Gutachter keinerlei Anhaltspunkte liefern, dass die Vorwürfe zutreffen könnten. Zitat Ende. Er habe aber das Veterinäramt unverzüglich informiert.
Das berichtete Silke Hasselmann. Klimakatastrophe, Wohnungsknappheit, Schuldenkrise und jetzt auch noch Corona. Was schief läuft, ist ziemlich klar und oft auch überwältigend. Einfach weiter so, mehr vom Gleichen, also mehr Wachstum, hilft nicht unbedingt, sagen viele. Aber Konsumverzicht muss man sich erstmal leisten können in einer Zeit, in der Corona die Ungleichheit verschärft. Der Gegenentwurf zum Wachstumsimperativ unserer Wirtschaft macht vielen Angst. Weniger konsumieren, Verzicht. Dem will das Konzeptwerk Neue Ökonomie noch bis zum Wochenende auf einem Zukunftskongress etwas Positives entgegensetzen, eine Vision von einer nachhaltigen Wirtschaft, die keine Angst macht. Philipp Banse, das meiste findet online statt. Was ist denn von dieser Vision schon erkennbar?
Na, ein bisschen ist schon zu erkennen von diesem Kongress Zukunft für alle. Der dauert ja immerhin 4 Tage, gibt 250 Veranstaltungen. Das wurde 2 Jahre vorbereitet. Also da ist schon was zu sehen und es geht um Themen, die letztlich unser menschliches Leben ausmachen. Arbeit, Beziehung, Energie, Klima, Finanzen, Wirtschaft. Ja, wie sollen Unternehmen zukünftig wirtschaften? Fragt zum Beispiel Nina Treu vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, das diesen Kongress mit vorbereitet hat.
Die Wirtschaft soll so umgebaut werden, dass sie die Bedürfnisse der Menschen befriedigt, statt Profite in Forderung stellt, dass Sorgearbeit ins Zentrum gestellt wird und dass kapitalistische Märkte zurückgedrängt werden und gemeinwohlorientiert ausgerichtet werden. Das heißt, dass wir soziale, ökologische und demokratische Kriterien nach vorne stellen. Wir wollen die öffentliche Daseinsvorsorge ausbauen und selbstorganisierte Commons, also Zusammenhänge, die jenseits der Tauschlogik bedürfnisorientiert miteinander arbeiten, voranbringen.
Klingt alles ein bisschen akademisch, aber dieser Kongress dient eben dazu, auch das runterzubrechen. Und es gehe dabei schlicht, sagt sie, um ein gutes Leben für alle. Alle Menschen sollen friedlich und glücklich leben. Das weiß sie, dass das naiv klingt, aber sie entgegnet diesem Vorwurf.
Wir wollen träumen. Wir denken, wir müssen groß denken, um nicht in kleinen Reformen zu verharren, die das aktuelle System stabilisieren. Alle großen gesellschaftlichen Errungenschaften, wie die Abschaffung der Sklaverei, die Durchsetzung des Frauenwahlrechts oder die Befreiung der ehemaligen Kolonien, waren zu bestimmten Zeitpunkten undenkbar und trotzdem Realität geworden. Daher glauben wir sehr, dass Utopien eine große Macht entfalten können.
Werner Retz vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC sagte, in vielen Lebensbereichen seien die Rezepte für ein besseres Leben, für Frieden und Gleichberechtigung vielleicht luftig und komplex. In der Sozialpolitik dagegen sei die Utopie schon in Sicht.
Die Vorschläge, wie das alles anders gestaltet werden könnte, liegen seit Jahren und Jahrzehnten auf dem Tisch. Bürgerversicherungen, gerechte Besteuerung aller Einkommen und vor allem auch aller Gewinne, Gesamtkonzernsteuer, bedingungsloses Grundeinkommen, Stärkung der gesamten öffentlichen Infrastruktur, einschließlich des Nah- und Fernverkehrs, also des Öffentlichen, umfassender öffentlicher Wohnungsbau, einschließlich Förderung genossenschaftlicher Wohnformen. Ich brauche das nicht fortzusetzen, Sie kennen das alle. Was die sozialpolitische Seite angeht, müssen wir diese Zukunft gar nicht neu erfinden. Es würde reichen, wenn wir sie mit den genannten und bekannten Rezepten gemeinsam gestalten würden.
Werner Retz von ATTAC.
Das sind ja ganz große Entwürfe, ganz große Utopien. Den Menschen soll das ja schmackhaft gemacht werden. Und es soll am Ende dabei rauskommen, dass sie nicht auf irgendwas verzichten müssen. Kann das denn gelingen?
Ja, das ist natürlich die große zentrale Frage auf diesem Kongress, weil es natürlich auch darum geht, Gesellschaft insgesamt gerechter zu gestalten, Rassismus abzuschaffen. Und das bedeutet, Privilegien müssen abgegeben werden von denen, die sie haben. Und das soll gelingen durch bessere Bilder, anschaulichere Bilder von einem besseren, schöneren Leben. So ist die Idee auch von Umweltschützern. Dann sei Verzicht auch denkbar und dann sei auch der Verzicht auf Privilegien denkbar.
Sagt Philipp Banse, der sich das angeguckt hat. Danke Ihnen. Der Bodensee ist der größte europäische Trinkwasserspeicher überhaupt. Allein 4 Millionen Menschen beziehen aus ihm ihr Wasser. Nicht immer ging es dem See blendend, aber das Institut für Seenforschung am Seeufer in Langenargen überwacht seit 100 Jahren, dass das Ökosystem nicht lahmgelegt wird. Und das hilft allen Binnengewässern in Deutschland. Thomas Wagner ist live vor Ort in Langenargen zum 100. Geburtstag. Herr Wagner, hatten die Binnengewässer denn vor 100 Jahren ganz andere Probleme als heute?
Das kann man sagen und das sieht man auch in der Gründungsgeschichte. Also vor 100 Jahren, da ging es tatsächlich um die Erforschung der Fischereibestände, der Fischbestände hier im Bodensee. Dann hatte man Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts ein ganz großes Thema. Da gab es die Phosphatüberdüngung, eine Anreicherung von Nährstoffen, die dem Bodensee Sauerstoff entzogen hat. Und das hätte damals beinahe zum Umkippen des Sees gebracht. Hat man auch gelöst mit riesen, milliardenschweren Kläranlagen und Reinigungsinvestitionen. Ja, und jetzt stehe ich hier vor diesem Institut und da taucht ein neues Problem auf. Ich stehe hier vor einem Plakat. Am großen Plakat, da steht drauf, blinde Passagiere und man sieht ein Segelboot, ein Kanu. Und jetzt frage ich mal Harald Hetzenauer, der ist Institutsleiter, was hat es mit diesem Plakat auf sich? Welche neuen Bedrohungsszenarien verbergen sich denn dahinter?
Ja, das Plakat behandelt ein wichtiges Thema unserer aktuellen Arbeit hier am Bodensee, auch im Rahmen der Internationalen Gewässerschutzkommission. Das Thema nicht einheimische Tierarten, die hier eingeschleppt werden, die werden insbesondere dann zu einem Problem, wenn sie sogenanntes invasives Wachstum zeigen, sich also explosionsartig vermehren in diesem Ökosystem Bodensee.
Und dafür gibt es ja ein Beispiel von diesen Tierarten, die von woanders her eingeschleppt worden sind. Auch ein Preis nebenbei bemerkt der Globalisierung. Martin Wessels ist ein stellvertretender Chef und haben sich damit beschäftigt. Ein ganz großes Beispiel gibt es, das noch gar nicht so lange hier präsent ist und das ihnen aber wirklich sehr viel Sorgen bereitet.
Ja genau, das ist die Quaggermuschel. Die Quaggermuschel ist hier im Jahr 2016 erstmals nachgewiesen worden. Und die Quaggermuschel hat einige Eigenarten, die sie auch besonders bedrohlich machen. Sie kann sich das ganze Jahr vermehren beispielsweise. Sie kann in sehr großen Tiefen siedeln und sie hat vor allen Dingen auch technische und ökologische Auswirkungen.
Da wollte ich mal nachfragen. Also die technischen Auswirkungen, das kann man hier besichtigen bei den Wasserversorgungsunternehmen. Die Quaggermuschel besetzt die Rohre und verstopft sie fast. Das ist mal ein Aspekt, der hier sehr kritisch gesehen wird. Der andere aber ist sozusagen die Auswirkungen der Quaggermuschel aufs Ökosystem.
Genau, ich hatte gerade gesagt, sie vermehren sich das ganze Jahr und die nehmen natürlich auch Nährstoffe auf, sind in Konkurrenz zu anderen Tierarten und da wird sich da möglicherweise das ganze Ökosystem umstellen und einstellen müssen auf diese Quaggermuschel.
Harald Hetzenauer, was kann man denn als Verbraucher tun, um ein weiteres Einschleppen von solchen Neozoen, nennen wir mal das Neozoen, das ist das Fachwort für diese fremden, artfremden Lebewesen, die eigentlich normalerweise hier nicht vorkommen. Was kann man denn als Verbraucher tun, um die Vermehrung und das Einschleppen zu verhindern?
Ja, das ist ganz wichtig. Darum machen wir auch gerade diese Plakataktion in den Häfen und es gibt auch Flyer. Man muss seine Wassersportausrüstung kontrollieren, wie es auf dem Plakat steht, reinigen, leeren, trocknen. Also kontrollieren, ist der Bootsrumpf wirklich sauber. Der Bootsrumpf ist mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen. Aber man darf auch nicht Tauchsportausrüstung vergessen. Das ist auch ein wichtiger Überträger, gerade diese kleinen Larven. Die können sehr lange noch da sich an dieser Tauchsportausrüstung anheften. Also auch hier reinigen. Trocknen, wichtige Botschaft ist, die Wassersportausrüstung oder ich denke auch an Surfbretter, Subbretter, sollte 4 Tage trocken sein, bevor sie in ein anderes Gewässer eingebracht wird.
Also das, was in Corona wichtig ist, nämlich Hygiene, das ist auch hier für Bodensee und vor allem im Wassersport wichtig, um die Ausbreitung dieser Lebewesen zu verhindern. Zurück ins Studio.
Danke, Thomas Wagner. Und weiter geht es in unserer Serie Patientenverfügung und Co. Das Thema diesmal ist die Betreuungsverfügung. Wenn man so will, ist es die kleine Schwester einer Vorsorgevollmacht. Ein Dokument, das umfangreiche Rechte verleihen kann, aber gewissermaßen mit Sicherheitsschranken. Denn die beauftragte Person steht unter der Aufsicht eines Betreuungsgerichtes. Daniela Siebert hat Einzelheiten dazu.
Jürgen und Paul kannten sich seit der Schulzeit. Über Jahrzehnte blieben sie enge Freunde. Als der alleinstehende Paul den reiselustigen Familienvater fragte, ob er ihn als Betreuer in einer Betreuungsverfügung vorsehen dürfe, zögerte Jürgen nicht lange und sagte zu.
Das war der Freund des Lebens von der ersten Klasse Sechster an, also deshalb war das eine Selbstverständlichkeit.
Nur wenige Monate danach trat ein typischer Notfall ein, bei dem eine Betreuungsverfügung zum Einsatz kommt. Paul erlitt einen Schlaganfall. Fortan war er bettlägerig, konnte nicht mehr sprechen, sein Gehirn funktionierte nur noch eingeschränkt. Für solche Fälle, wenn man durch Krankheit oder Behinderung seine Angelegenheiten nicht mehr selbst besorgen kann, schreibt das bürgerliche Gesetzbuch die gerichtliche Bestellung eines Betreuers vor. Diese Vorgabe gilt auch für Ehepartner und Familienmitglieder. Es gibt kein automatisches Vertretungsrecht, obwohl das viele glauben. Liegen die Wünsche der Betroffenen in einer Betreuungsverfügung vor, wie im Fall von Paul, orientieren sich die Betreuungsgerichte daran. Gibt es keine Verfügung, werden, wenn vorhanden und es zeitlich möglich ist, auch Angehörige gefragt, ob sie die Betreuung übernehmen. Ansonsten setzen die Gerichte professionelle oder fremde ehrenamtliche Betreuer ein, etwa aus Kirchenkreisen. Jürgen musste, sobald ihn das Gericht offiziell bestellt hatte, gleich in großem Umfang für seinen alten Freund Paul entscheiden und organisieren.
Das habe ich nachher auch erkannt, wie viel Verantwortung man da übernommen hat. Ja, das ist sehr viel, muss ich sagen. Und ist auch sehr aufwendig. Sie müssen zum Beispiel selbst für eine Urlaubsvertretung sorgen. Dann nach der Operation findet dann mal einen Pflegeplatz. Und dann müssen Sie sich um alles kümmern. Sie müssen monatlich Abrechnung machen, Sie müssen sein Haus verwalten, Sie müssen sein Geld verwalten und Sie müssen jeden Monat dem Gericht Rechenschaft geben.
Jede Person über 18 kann in der Verfügung benannt werden. Weitere Anforderungen gibt es formal nicht, erklärt Betreuungsrichter Achim Kling, der sich in Berlin seit 20 Jahren mit solchen Fällen befasst.
Grundsätzlich sind alle geschäftsfähigen Personen als Betreuer geeignet. Also das heißt, sie müssen volljährig sein. Sie müssen in der Lage sein, die bürokratischen Angelegenheiten, die jeder Mensch zu regeln hat, für diesen Menschen zu regeln.
Angehörige ersten Grades haben manche Auflagen nicht, die zum Beispiel Jürgen erfüllen musste, mit monatlicher Abrechnungspflicht. Auf jeden Fall sollte die Betreuerperson der Aufgabe gewachsen sein. Denn eine Betreuung im juristischen Sinne bedeutet viel Verantwortung, keine Scheu vor Papierkrieg, Bürokratie und Konflikten mit Versicherungen oder Ärzten. Kern jeder Betreuung ist es, das Wohl und die Wünsche des Betreuten zu realisieren, nicht die eigenen Vorstellungen. Das Bundesjustizministerium schreibt dazu:
Der Betreuer darf seine eigenen Vorstellungen nicht ohne zwingenden Grund an die Stelle derjenigen des Betreuten setzen. So darf er nicht dem Betreuten gegen dessen Willen eine knauserige Lebensführung aufzwingen, wenn ausreichende Geldmittel vorhanden sind.
Eine Betreuungsverfügung eignet sich auch, konkrete Wünsche festzuschreiben. Etwa: Ich möchte ins Pflegeheim XY oder ich möchte so lange wie irgendwie möglich zu Hause leben. Außerdem kann man darin bestimmte Personen als Betreuer ausdrücklich ausschließen. Auch daran orientieren sich die Betreuungsgerichte. Die Idee dahinter, so Achim Kling?
Wenn man Streit mit den Kindern hat oder mit anderen Angehörigen, dann möchte man vielleicht nicht, dass die dann künftig für einen entscheiden. Und dann kann man das eben festlegen.
Zudem ist es möglich, mehrere Personen als Betreuer vorzusehen. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn nicht sicher ist, dass diese für die Aufgabe immer ausreichend zeitlichen Freiraum haben oder sich auf unterschiedlichen Gebieten gut auskennen. Außerdem ist es möglich, ihnen bestimmte Aufgabengebiete zuzuteilen. Typischerweise sind das Vermögensangelegenheiten, Behördenkontakte oder gesundheitliche Fragen. Jürgen musste Pauls Interessen auf sämtlichen Gebieten vertreten und bekam vom Betreuungsgericht daher unter anderem die Erlaubnis, dessen Post zu lesen und über seinen Aufenthalt zu entscheiden. In existenziellen Fragen musste Jürgen zusätzlich seine Entscheidungen vom Gericht abnicken lassen, etwa als es um Pauls Verlegung in ein Pflegeheim ging oder um die mündelsichere Neuanlage größerer Geldbeträge oder um das Fixieren und Anbringen von Gittern am Krankenbett. Diese besondere Aufsicht der Betreuungsgerichte erklärt Richter Kling so.
Es gibt bestimmte Rechtshandlungen des Betreuers, die so sehr in das Leben des Betroffenen eingreifen, dass sie unter einem gerichtlichen Genehmigungsvorbehalt stehen. Dazu gehört die Wohnungskündigung und für Unterbringungen, für freiheitsentziehende Maßnahmen, auch für ärztliche Maßnahmen, die die Gefahr des Todes oder eines schweren gesundheitlichen Schadens mit sich bringen.
Eine Betreuungsverfügung kann formfrei verfasst werden. Sogar eine mündliche Variante oder eine Tonaufnahme sei möglich, so Betreuungsrichter Kling. Doch ein Schriftstück mit Datum und Unterschrift ist dann zweifelsfrei. Eine Beurkundung beim Notar ist nicht nötig. Wer möchte, kann seine Unterschrift bei der kommunalen Betreuungsbehörde gegen eine kleine Gebühr beglaubigen lassen. Die Registrierung der Betreuungsverfügung im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer stellt sicher, dass sie im Ernstfall den Gerichten bekannt wird. Stirbt die betreute Person, endet auch die Betreuungsaufgabe.
Daniela Siebert über Betreuungsverfügungen.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wenn Sie Fahrrad fahren und möglicherweise ein etwas älteres Rad, dann hat Ihr Rad vermutlich noch eine Kette. Bei neueren Fahrrädern kann man hingegen auch einen Riemenantrieb wählen. Der kommt aus der Automobilindustrie und ist erst seit 3 Jahren massentauglich auch für Räder. Fans des Riemenantriebs schwören darauf, dass er nicht gewartet werden muss und länger hält. Aber teuer ist er auch. Paulus Müller hat im Verbrauchertipp abgewogen, was der Riemenantrieb bringt.
Joachim Schalke ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Er besitzt kein Auto, aber mehrere Fahrräder. Die meisten davon mit Kettenantrieb. Sein Fahrrad für Radreisen und den Alltag ist aber ein hochwertiges Faltrad mit Riemenantrieb. Und Joachim Schalke ist begeistert. Ihn hat vor allen Dingen überzeugt, dass ein Riemen, anders als die Kette, kaum Wartung und Pflege braucht.
Ich bin viel im Wald unterwegs und gerade wenn es viel regnet und ich durch den Schlamm fahre, dann ist der Riemen insofern im Vorteil, als dass der weiter betrieben werden kann. Der muss maximal mal abgewaschen werden und ansonsten fällt der Dreck buchstäblich ab und die Kette muss wesentlich intensiver gepflegt werden.
Das heißt, regelmäßig säubern und ölen. Öl braucht ein Riemenantrieb aber nicht, weswegen man auch keine Gefahr läuft, Hose oder Kleid zu verschmutzen. Weitere Vorteile: Je nach Hersteller wird beim Riemen eine Laufdauer von 10.000 bis 20.000 Kilometern garantiert. Das sind deutlich mehr als bei einer Kette, die je nach Nutzung und Pflege 2.000 bis 7.000 Kilometer hält. Riemenantriebe werden vor allen Dingen in City- und Trekkingrädern verbaut, zunehmend aber auch in Mountainbikes und sportlicheren Modellen. Professor Hubert Hinzen hat in einem Versuch an der Fachhochschule Trier den Wirkungsgrad von Riemen und Kette verglichen. Er kam dabei zum Ergebnis, dass Riemen schlechter abschneiden als der Kettenantrieb. Das liegt vor allem daran, dass an den Rädern, an den Ritzeln, die Antriebe um die Kurve müssen.
Die Kette, die muss im Gelenk bewegt werden und diese Bewegung macht sie relativ bereitwillig mit, während der Riemen verformt werden muss. Und dabei ist er doch etwas widerspenstiger.
Dazu kommt, ein Riemenantrieb gibt es nur in Kombination mit einer Nabenschaltung. Die Nabenschaltung ist deutlich wartungsärmer, muss kaum eingestellt und gepflegt werden, aber auch sie hat einen geringeren Wirkungsgrad als eine gut gepflegte Kettenschaltung. Trotzdem, Professor Hinzen spricht sich nach seinen Untersuchungen keinesfalls gegen den Riemenantrieb aus.
Also wenn es vor allen Dingen um Wartungsarmut und Sauberkeit geht, da hat der Riemenantrieb durchaus seine Berechtigung. Aber wenn es darum geht, die Leistung möglichst effizient auszunutzen, erst recht im Radrennsport, da hat der Riemen keine Chance.
Fahrradfahrer Joachim Schalke sagt aber, im Alltag sei das kaum zu spüren. Er ist durchaus auch sportlich unterwegs mit seinem Riemenantrieb, auch zum Interview.
Ich bin von Leverkusen-Wiesdorf nach Köln-Deutz zum Bahnhof, bin teilweise sehr zügig gefahren. Ich habe mir Spaß gemacht, hinter 2 Rennradfahrern hinterherzufahren, so ein bisschen. Also da geht was.
Es ist also eine Abwägungssache. Wer vor der Entscheidung steht, Kettenantrieb oder Riemenantrieb beim Fahrrad, sollte sich überlegen, wofür brauche ich das Rad? Alltag oder Sport? Und wie viel will ich mich mit der Wartung beschäftigen? Wer ein Alltagsrad möchte, das einfach funktioniert, ganz ohne Ölen und Nachstellen der Schaltung und dabei auch noch sehr leise läuft, der oder die sollte vielleicht auch mal einen Riemenantrieb probefahren. Bei der Entscheidung könnte aber auch der Preis eine Rolle spielen. Fahrräder mit Riemenantrieb sind deutlich teurer als die gleichen Modelle mit der klassischen Kette.
Der Verbrauchertipp über den Riemenantrieb bei Fahrrädern. Der Fall Nawalny bringt die Bundesregierung unter Druck. Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, die ist bei weitem nicht so unumstritten, wie es anfangs aussah. Das und mehr hat gleich Martin Zagatta im Gepäck in den Informationen am Mittag. Ich sage Danke im Namen der Umweltredaktion. Hier war Sandra Pfister.